herzlich willkommen zu Tante Emma Talk, dem Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute folgt der Teil 2 von Umgang mit Krebserkrankung und ich wünsche dir viele Erkenntnisse und Impulse aus diesem Gespräch.
Wo hast du denn damals auch viel Unterstützung gebraucht? Also du hast gemerkt, die Krankheit schreitet voran. Woran hast du gemerkt, dass du ja schwächelst und wo du Unterstützung hättest gebrauchen können oder gebraucht hast?
Ja. Es war ja schon vornherein klar, dass Chemo schwächt, ja. Ne? Und mein Problem war ja so, ich war innerlich krank, ne? Also ich hatte nicht offene Wund gehabt. Mhm. Ich habe oft gesagt, eigentlich müsste ich auf meinen Stirn Stempel drauf tun, ich bin krank. Mhm. Selbst so unter meine vier Wände, sage ich mal so, mit meinem Mann haben wir immer öfter so Diskussionen gehabt. Auch meine Kinder nach gewisser Zeit, also ich sag mal so, wenn man erkältet 2 Wochen, mhm, dann merkt man, aha, 2 Wochen. Aber wenn eine Krankheit zu lange dauert. Mhm. Und meine hat gedauert 1 Jahr, bis ich dann komplett die ganze Behandlung bekommen habe. Mhm. Es wird dann zu alltäglich und wird man nicht mehr ernst genommen, dass man schlecht ist. Mhm. Und dann wird der Hilfe am Anfang ist alle da und nach je länger es dauert, mhm, wird dann irgendwie vergessen, dass derjenige noch krank ist. Mhm. Der Wund ist nicht da von außen, ne? Mhm.
Also man hat sich dran gewöhnt quasi,
genau,
von außen.
So ist
man
das.
Man sieht das nicht, ja, und was man nicht sieht, das ist, genau, auch nicht da.
Genau, so ist es. Und selbst meine Kinder haben dann nicht mehr so wahrgenommen, dass ich krank bin, weil ich lag im Bett, wollte schlafen, hüpfen auf mich drauf. Ne? Mhm. Sie wollten auch meine Nähe haben, klar. Mhm. Aber, sage ich mal so, der Kleine wollte gerne ein bisschen Kremmel oder mal irgendwas mit mir mehr machen und ich war nicht in der Lage. Und er hat damit 5 nicht so verstanden, mhm, weil er hat mich nicht als krank gesehen, ja, er hat mich nur als müde gesehen. Ne?
Ja, ja.
Er hat es nicht verstanden.
Ja. Und wahrscheinlich drumherum auch alle. Da
so, und drumherum auch alle. Also, okay, dann, wo der Punkt kam zum OP, da war wieder ein Wund, was man wieder sichtbar war, ne? Mhm. Aber wo es dann so weit abgeheilt ist, aber ich habe dann Bestrahlung dann noch bekommen, dann war wieder nicht sichtbar. Und dann habe ich auch so von jemandem gehört, dass jemand gesagt hat, jetzt, warum hilfst du ihr? Sie könnte auch schon jetzt mal selber machen, ne? Oh je. Also
das ist aber eine harte Aussage, ne?
Ja, ne? Also wie gesagt, es wird schon so. Und dann mein Mann dann auch, für meinen Mann war das auch zu viel. Es wurde immer zu viel. Dadurch, dass die Kinder auch, sage ich mal, diese lange Zeit zufrieden zu werden, also so, dass ich dann nicht so viel Nähe und Zeit geben kann, sag ich mal, dann sie brauchen dann auch mich und sie haben dann von anderen das auch nicht bekommen, was ich dann sonst gegeben habe.
Ja klar, du bist ja die Mutter, das kann man, genau, ja nicht so ersetzen.
Ja, aber auch so die Zeit, alle wir geholfen haben, die haben geholfen, so im Haushalt, oder mal die Kinder irgendwo wegbringen, aber die Zeit zu nehmen für meine Kinder, hatte keine Zeit gehabt, mhm, zusätzlich. Weil jeder hatte, wo ich auf Verständnis gehabt, jeder hatte zu Hause ihre eigene Sachen, was erledigen musste oder beruflich war und alles, was, also jeder hat ja natürlich selber was zu erledigen. Mhm. Und dann, wenn sie Zeit noch für mich gegeben haben, dann haben sie den wichtigen Sachen erledigt, aber das für meine Kinder, bisschen spielen und mal fragen, wie geht es dir?
Mhm. Einfach das Zwischenmenschliche, das hättest du dir doch noch mehr gewünscht.
Genau.
Ja.
Oder Verständnis war ja auch so, dass irgendwann musste ich auch abbrechen, dass meine Mama mich weiter unterstützt, weil meine Kinder haben nicht mehr mitgemacht. Meine Kinder haben schon gehasst, wenn Oma kommt.
War den Kindern dann zu viel in dem Moment?
Ja. Mhm. Weil Oma hatte auch nicht so viel Zeit. Also Oma hat dann die Aufgaben übernommen von mir, was ich so erledige, von Kindern abholen oder mal Essen halt vorbeigebracht oder mal geholfen, ins Bett zu bringen. Aber so einfach mal spielen, mal Spielplatz gehen oder sowas, das hat sie nicht mehr geschafft.
Das hat gefehlt, den Arm zu nehmen, zu fragen, wie geht's dir, einfach mal.
Genau. Und dann war ja so, dass dann meine Kinder haben dann, die wollten nicht mehr, weil Oma kommt und Oma sagt, zieh dich an, mach dich fertig. Also immer nur so Kommandos gegeben. Ja, mach dich endlich fertig und man muss auch weitergehen. Und also das haben die nicht verkraftet. Und dann wurden böse zu den Oma. Und sie haben dann gehasst, wenn Oma kommt. Dann zum Beispiel, Oma wollte meinen Sohn von Schule abholen. Und er kam aus der Schule raus und hat seine Schultasche auf die Straße geschmissen vor der Oma. Und ich habe dann auch darüber gesprochen mit ihm, dass es nicht so geht. Das ist nicht nett und das macht man nicht. Aber das hat natürlich meine Mutter sehr verletzt.
Ja.
Ich habe dann auch abgebogen und gesagt, Mama, erstmal brauchen wir deine Hilfe nicht, das kriege ich schon hin. Aber wie gesagt, es hätte schon gut gewesen, weitergeholfen, aber es ging nicht. Emotional waren beide Seiten. Also meine Mutter war verletzt, meine Kinder haben wie gesagt, gelitten und das wurde nicht erkannt von anderen.
Die Situation war aufgeladen, aber die anderen haben es nicht gesehen, sondern ach, die müssen sich mal zusammenreißen oder benehmen, was soll das?
Genau.
Die müssen doch vernünftiges Benehmen lernen. Das müssen sie auch selber
also für
sehen.
Mich war es schon anstrengend, die Kinder, weil die immer schon ein bisschen so lauter war oder mal gestritten haben. Aber wie gesagt, trotz alledem, die brauchen auch was anderes.
Ja,
nicht nur fertig machen meine Kinder, sondern die brauchten auch was anderes. So, und den konnte ich nicht geben. Und mein Mann versuchte, was er konnte, aber er war ja auch überfordert.
Klar,
mit allem.
Und er war ja auch arbeiten, noch nicht die ganze Zeit da.
Genau.
Gab es denn Hilfe von außen, außerhalb der Familie? Also ich meine nicht nur Freunde, sondern also in meiner Vorstellung stelle ich mir vor, bei so einer schweren Erkrankung, dass man auch von außen, weiß ich nicht, von der Krankenkasse Hilfe bekommen, Unterstützung,
ja, also die haben
sozialer Betreuer, Putzen, keine Ahnung.
Ja, also sie hätten mir Haushaltshilfe anbieten können und wo auch zum Beispiel die Kinder wegbringen würden oder so. Aber alle haben da mitgeteilt, also meine Familie, wir brauchen sowas nicht, wir helfen dir. Und ich hätte am liebsten das Haushaltshilfe gemacht, weil die hätten regelmäßig gekommen. Und dann hätte ich nicht warten müssen, weil ist das auch so eine Situation. Man macht mal alles selber und dann bist du auf einmal krank und kannst du nicht mehr so.
Mhm.
Und das ist total unangenehm, auf Hilfe zu warten.
Mhm.
So total unangenehm, dass man selber nicht hinkriegt und jemand anderer macht das für dich. Das war für mich erstmal auch eine Zeit, dass ich dann lernen musste, dass man selber nicht hinkriegt und wir brauchen Hilfe. Und dann traut man sich auch nicht, mal ansprechen, kannst du mal regelmäßig kommen.
Ja.
Jeder kam dann nur, wie konnte, aber diese Regelmäßigkeit war nicht so da.
Und du hast dich nicht getraut, das anzusprechen, hey, regelmäßiger wäre schon schön.
Ja, weil ich wusste, jeder hat zu Hause genug, ne?
Mhm.
So, und mein Mann dann war schon auch, weil ich dann diese, was erledigen muss, also sag mal so, war ja so verteilt bei uns, ne? Er ging arbeiten, er hat dann so Kleinigkeiten, wenn er zu Hause war, geholfen, aber diese, was gemacht werden, das war ja sonst, habe ich immer gemacht und dann auf einmal ist er da und er muss das selber machen und ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Rhythmus mit Kindern und alles, dass er hatte das gar nicht so drin gehabt, ne? Und wenn ich was gesagt habe, dann war er sauer. Ja, ja, du liegst nur auf den Couch und ich mache hier alles, ne? Und dann kam schon dieser Spruch, ne? Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ja, wahrscheinlich müsste ich so Stempel oder Aufkleber auf den Stirn, mhm, weil es wird ja nur so sagt, ja, du liegst nur auf den Couch und ständig sagst du, was ich machen soll. Ne? Mhm. Und das war ja schon blöd von, wie gesagt, von, deswegen hätte ich lieber Haushaltshilfe, dann hätte man regelmäßig gemacht und hätte vielleicht meinem Mann für den Kinder mehr Zeit, mhm, gehabt.
Ja.
Und dann auch für Familie dann auch. Aber ich wusste, wenn ich das dann machen würde, hätte ich abgebrochen und hätte ich gesagt, so, jetzt mache ich mit Haushaltshilfe, dann hätten alle anderen beleidigt gewesen.
Ja?
Ja. Weil die alle waren so, dass sie so viel mir helfen. Das haben sie auch einige so überall erzählt, dass sie so viel helfen. Und diese viel habe ich nicht viel empfunden, ne? Mhm. Weil ich, aber ich hab, wollte ich ja nicht klagen, weil ich wusste, jeder hat zu Hause auch zu tun.
Ja.
Aber für mich war das nicht viel. Für mich war das viel zu wenig.
Viel zu wenig.
Ja.
Und vielleicht wäre Hilfe von außen noch besser gewesen, weil man auch diese emotionale Distanz zu der Person hat und dann noch besser besprechen kann, hey, keine Ahnung, Frau, sowieso kommen Sie zweimal die Woche, ich schaffe das nicht. Anstatt das Gefühl zu haben, okay, ich gehe zum Familienmitglied und ich bin eine Belastung und der ist schon sowieso belastet und dann will ich nicht noch mehr belasten und dann mir später zum Vorwurf machen lassen, ich hätte dich so viel belastet.
Ja, das ist schon wirklich schwierig. Und mein Mann hat dann auch noch, er könnte auch nicht früher von Arbeit nach Hause, er musste das Geld verdienen, dass wir dann überleben können mit Geld auch, ne? Weil warum braucht man ja alles noch, Essen, Trinken und was weiß ich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er arbeitet immer länger. Und ich sitze da und meine Kinder haben Hausaufgabe, oder beziehungsweise einer war Schulkind, er macht seine Hausaufgabe nicht. Und dann mein Mann, dann kommt nach Hause und er sagt, ja, ich bin gerade nach Hause gekommen und jetzt muss ich noch Hausaufgabe machen. Er sagt, ja, tut mir leid. Für mich denken war schwer. Mhm. Also so nachdenken war sehr anstrengend. Und er sagt, obwohl er war in zweiter Klasse und für mich war anstrengend, mit dem zu lernen.
Das habe ich dich ja gar nicht gefragt. Wie ging es denn körperlich weiter mit dir? Du hast dann diese Therapie bekommen und wie hast du das körperlich und psychisch gemerkt?
Wie hat mich so diese Behandlung getan? Ja, also ich hatte so Schmerzen nicht bei Chemotherapie. Aber ich fühlte mich immer, wie gesagt, benebelt. Ne? Also das war sehr anstrengend, denken. Ich war viel müde und schwach. Ich fühlte mich immer schwach.
Die Kraft war nicht da, sowohl im Kopf nicht, also mental nicht, als auch im Körper war die Kraft nicht vorhanden.
Genau.
Ja.
Das war ja, erste Zeit war ja nicht so extrem, je mehr, also sag ich mal, Richtung Ende, da war immer schon anstrengender, ne? Weil dann hat man schon richtig vollgepumpt gehabt mit Chemo. Mhm. Und in den Anfang, wurde in der Anfangphase, ich habe auch erstmal gedacht, ich habe gedacht, das nimmt nicht so mich mit, ne? Und dann auf einmal war ja so, dass ich auf Klo war und dann konnte ich nicht runter vom Klo, weil auf einmal kreislaufmäßig ging es mir schlecht, ne? Und dann habe ich dann mich versucht irgendwie zusammenzureißen und dass ich dann ins Wohnzimmer gehen kann, ne? Also hatte ich solche Situationen auch gehabt, ne? Weil so umgehauen hat, weil erstmal war okay und weil meine Schwester war ja noch im Urlaub und dann musste ich rübergehen zur Katze und dann ging ich auf Klo und komme ich nicht runter, ne?
Oh, okay.
Ja, also wie gesagt, solche Situationen waren. Aber da hatte ich auch erstmal alle 3 Wochen den Chemo gehabt. Und da war auch eine Woche lang, wo es mir nicht so gut geht. Und zweite Woche war besser, dritte Woche war noch besser. Mhm. Und dann fing es wieder an. Und das ging 4. Jahr so. Und dann die nächste 4. Jahr, da habe ich jede Woche dann Chemo, aber andere Mixung bekommen. Und
bevor du weitererzählst, wofür war genau die Chemo? Will man damit quasi das Karzinom kleiner machen oder was ist genau?
Ja, also gibt es dann auch so Fälle, wo sie diese Knoten komplett verschwinden können. Aber bei mir haben sie schon gewusst, es wird nicht hinhauen bei mir. Sie wollten so klein, wie es geht, zu kriegen,
ach so,
dass der OP nicht so groß wird. Also der Risiko und den ganzen
OP. Also war das eine Vorbereitung für die OP am Ende?
Genau.
Und wie hast du das Personal, das Krankenhauspersonal wahrgenommen, nachdem deine Diagnose feststand? Und du musst es ja dann regelmäßig hin, nehme ich mal an.
Also bei Chemo muss ich ja natürlich regelmäßig hin. Und ich habe super nette Schwestern kennengelernt, aber habe ich ja auch so, habe ich gesagt, oh je, wie sie denn mit der Patienten redet. Er sagt, oh, okay, ich bin ja so der Fall, dass ich da nicht frech bin und auch nicht, also, wie gesagt, mit mir kommen alle gut klar, meistens, sage ich so. Aber wenn ich dann gehört habe, wie einige so mit anderen Patienten geredet haben, boah, da musste ich manchmal schlucken, ne?
Hast du ein Beispiel?
Nicht mehr so, aber der Tonart, weiß ich noch, dass der Tonart passt dann nicht. Ne? Also wenn jemand was nachgefragt hat oder so, so ältere Leute gerade und die waren schwer krank und kriegen die Chemo und dann kommt so eine Frau und also so Schwester und dann sie so frech geredet haben, ne? Weil die Frau irgendwas gefragt hat oder so und das passte mir nicht. Mhm. Aber so Beispiel weiß ich nicht, mir schon lange her. Ja,
aber so der Umgangston passte nicht so zu der Erkrankung, die da...
Ich sag mal, man kann man auch ein bisschen netter was mitteilen.
Natürlich,
ne? Und das fand ich da nicht so schön.
Hattest du auch Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen konntest? Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht so alleine fühlt, oder?
Da hatte ich kein Bedürfnis gehabt.
Mhm.
Also ich wollte eigentlich eher mit Menschen reden, wir das gar nicht haben.
Mhm.
Ne? Also da fühlte ich mich besser, als mit so mehreren brusterkrankten Frauen zusammensitzen und zusammenheulen. Das,
ja, okay. Mhm.
Ne? Also das war nicht so mein Fall.
Ja, ja.
Also wir haben dann so mal schon gesprochen manchmal, während der Chemo, das ist so ein Raum, wo mehrere Frauen, nicht nur Frauen, auch Männer, also mehrere Menschen sitzen da und kriegen ihre Chemo und mal hat man sich mal so unterhalten, ne? Aber dann weiß ich nicht, da hat man so allgemein, jeder erzählt ja über seine, aber das war unterschiedliche Erkrankungen, ne? Ja.
Okay, also den Austausch wolltest du nicht und hattest du auch nicht das Bedürfnis, sondern einfach nur so normal wie möglich leben, ohne dass die Krankheit total im Fokus ist.
Ja, so ist das. Ich wollte einfach gar nicht mich reinsteigern. Also mein Mann hat dann ständig im Internet recherchiert und was ich essen könnte, was ich dann machen könnte dafür und so. Und er hatte immer das Gefühl gehabt, also mir auch mitgeteilt, dass er das Gefühl hat, dass ich tue nichts, dass ich zu gesund werde, weil ich dann nicht so komisches Zeug esse, was er gerade im Internet gelesen hat, oder nicht so komisches Zeug trinke, was er gefunden hat. Und dann, wir sind auch zu Heilpraktiker hingefahren und dann haben wir dann geguckt, dass wir dann unterstützen, dass ich dann schneller gesund werde. Aber mein Mann wollte am liebsten, dass ich gar kein Chemo nehme und so diese ganze Krimskrams esse und trinke und was er so gelesen hat und gefunden hat. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch nicht begeistert, Chemo zu bekommen. Aber ich habe Angst, wenn ich den Chemo nicht nehme, dass ich dann sterbe.
Ja.
Weil die Ärzte haben auch gesagt, ich habe 70-80% zu überleben. Das klingt viel, aber für mich 20-30% war auch viel zu sterben.
Mhm.
Also ich habe schon gar nicht das gesehen, diese 80% oder 70%. Ich sag mal 70-80%, weil ein Arzt hat er gesagt 80, der andere Arzt hat 70% Chance zu überleben. So, ich denke, das ist auch egal. Aber ich habe immer diese Zahl, 30% oder 20%, das ist so viel, dass man wirklich nicht überlebt, ne?
Nee, der Tod schwebt immer dann über einem. Und irgendwie sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, machen wir heutzutage in der Gesellschaft auch wenig. Und ja, dann kommt es ja näher und man will eher leben und ne, das genau. Leben leben und nicht
und dann, über dann ich Tod. War ja so, ja, okay, man nimmt man alle Strohhalme, was man nehmen kann, dass man überlebt. Und mein Mann hat in andere Richtung geguckt, was man nehmen kann zum Überleben. Und er meinte, ja, klar, Chemo zerstört viel. Aber der hilft auch. Hm. Vielleicht nicht bei jedem Fall, aber ich habe dann irgendwie daran geglaubt.
Ich glaube, es ist wichtig, auch den Weg des Erkranken zu akzeptieren. Es ist eine Sache, dir jetzt Rat zu geben, aber ob du das annimmst oder nicht, das ist ja deine Sache. Und ja. Dann
also ist schon schwierig, den richtigen Weg zu wählen. Ja.
Ich finde es auch schwierig. Klar, man ist verzweifelt als Angehöriger und will helfen, helfen, helfen. Und dann ist man, glaube ich, deswegen beleidigt, wenn man es nicht annimmt, weil man will ja helfen. Man will ja auch, dass sein Liebster überlebt. Ja. Aber im Grunde genommen muss der Betroffene am Ende selber entscheiden, was dann sein Weg ist.
Ja, das ist so. Ich habe dann auch mitgeteilt, weil wir hatten so Konflikt gehabt. Ich sag mal, das ist wirklich so, wenn man so Diagnostik hat, ist wirklich sehr schwer, den richtigen Weg zu wählen und auch von einem anderen Partner das zu akzeptieren. Man hört mal viel von anderer Umgebung, ne? Also man hört mal viel. Und ich habe dann auch, ich höre auch viel, aber ich nehme nicht alles so an. Oder ich sage ich mal so, ich höre das nur an, aber ich steigere mich nicht so rein. Und das hat mein Mann aber sehr gemacht. Und das hat mich schon manchmal genervt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das ist mein Körper. Hm. Und ich entscheide über meinen Körper. Hm. Also ich bin sehr dankbar, dass du suchst, wie ich gesund werde und recherchierst, weil dafür habe ich keinen Kopf. Hm. Wirklich hatte ich keinen Kopf gehabt dazu. Hm. Und ich war sehr dankbar dazu. Aber ich wollte einfach nicht, wenn er irgendwas vorgeschlagen hat und von dieser Idee war ich nicht begeistert, dass er dann, dann kam diese Aussage, wenn ich dann diesen Weg nicht wähle, was er sucht, also mit ihm zu gehen, gesund zu werden, dann lieber trennt er sich von mir. Und da fand ich dann ein bisschen so, mich unter Druck zu setzen und fand ich nicht okay. Irgendwie, er hat in seiner Verzweiflung in Panik gefallen und kamen solche Wörter, was mich dann total verletzt hat. Ne?
Was man vielleicht nicht so meint im Nachhinein, aber man weiß sich in dem Moment nicht anders zu helfen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Also er war, glaube ich, richtig überzeugt, dass mein Weg, was ich so gewählt habe, das wäre nicht der richtige Weg. Mhm. Ne? Und dann ist man verzweifelt und so. Und er sagt, er will das nicht zu sehen, wie ich im Untergrund gehe. Ne? Mhm. Und ja.
Ich glaube, das ist so sehr viel Konfliktpotenzial für Betroffene und Angehörige. Ne? Du gehst nicht meinen Weg, du gehst deinen eigenen Weg. Ja, genau. Und das zu akzeptieren. Ich glaube, da ist auch Hilfe von außen gar nicht mal verkehrt. Jemand, der sagt, hey, ist okay, wir verstehen deine Angst. Sie hat genauso viel Angst wie du. Aber es ist so und so.
Ja, ich habe auch, die Klinik hat dann für Krebserkranke so psychologische Unterstützung. Also ich habe dann auch wahrgenommen und habe ich dann immer zu Psychologen gegangen und besprochen alles. Aber vielleicht hätte auch für meinen Mann gut gewesen, aber er hält von sowas nichts. Ne? Also er wollte alleine damit klarkommen und sage ich mal, gibt es unterschiedliche Beziehungen und bei uns war ja so, dass er dann, bei uns war ja so, mit Konflikt und das war ja schwer. Ich habe dann gesagt, ich verstehe das nicht. Ich möchte gerne einfach für meine Genesung meine Energie verbrauchen und nicht für Konflikt zwischen uns beiden.
Ja, auf jeden Fall.
Na, also das war für mich sehr anstrengend und habe ich immer klar gemacht, ich möchte mit ihm gar nicht streiten und ich möchte auch nicht, dass er auf mich sauer ist und ich möchte einfach Ruhe gelassen werden, dass ich den Kraft für gesund zu werden.
Ja.
Und ich möchte nicht meine Kraft dafür mit Streitigkeiten verbrauchen. Nee, ne? Nee.
Das ist auf jeden Fall gut. Man braucht die ganze Energie für sich, um zu gucken, ne, mit Humor und so weiter positiv zu bleiben, anstatt noch zusätzliche Baustellen zu haben.
Genau.
Und du hattest dann die OP dann irgendwann. Wie ging es dann weiter?
Ja, bei OP. Erstmal war ja so, dass ich hatte von OP unheimlich Angst gehabt, weil ich wurde noch nie operiert. Ich war überhaupt nie im Krankenhaus, weil ich dann immer gesund war. Und für mich war schon das Einzige, wo ich im Krankenhaus war, wo ich meine Kinder auf der Welt gebracht habe. Und für mich war das schon das Überwindung, diese ganze kranke Menschen. Ich bin auch sehr mitfühlend. Also mir tut schon weh, wenn jemand sich geschnitten hat. Also ich habe innen so immer so Schmerzen und ich nehme das so mit. Und deswegen für mich Krankenhaus schlimm, weil ich dann so Mitleid habe und ich nehme so selber den Schmerz auf,
Ja, du
ne?
bist sehr empathisch und sensibel, was deine
Genau,
Umgebung
genau.
betrifft.
Und ja, für mich war das schon das schlimm. Und hinterher wusste ich, wenn ich fertig operiert bin, dann werde ich große Schmerzen haben, diese Wund alles, ne? Und davon hatte ich so Angst, weil Schmerzen kann ich sehr schwer vertragen. Und ja, für mich war eine Erleichterung, als ich fertig war mit OP, dass, oder fertig operiert wurde, dass ich meine, für mich war auch wichtig, für eine, also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt erzählen soll. Also gibt es so Frauen, die sagen sofort, ach, Brustkrebs, dann ich möchte meinen Brust ab, Hauptsache gesund, ne?
Ja, weg, weg und
Genau,
alles weg.
genau. Ich habe dann so, wie gesagt, mal tauscht man sich im Krankenhaus, im Betten so aus. Und die haben gesagt, ne, dann lasse ich alles wegnehmen, abnehmen und dann habe ich Ruhe. Und für mich war das nicht so. So wie mit meinen Haaren, mein Busen war auch wichtig, Frau zu sein.
Ja, klar.
Und ich wollte gerne, sag, ich brauche nicht große Busen, aber so ein bisschen Busen. Und für mich war auch wichtig, Brustwarzen drauf zu haben. Ne? Und das Risiko war da, dass der Brustwarzen nicht dran bleibt. Vielleicht stirbt ab und dann muss das dann weg. Und ja, und dann bin ich auch zur Kapelle gegangen und gebetet, ne? Dass alles gut läuft und alles gut anheilt. Und zum Glück ist das auch alles gut geworden. Und ja, natürlich der Heilungsprozess. Also, wie gesagt, weil ich dann so sensibel bin, war für mich auch diese Wund zu versorgen problematisch, weil ich dann auch kein Blut sehen kann und kein Wund sehen kann. Es war für mich auch, ich könnte meine Busen ganz lange gar nicht angucken oder anfassen. Das hat mich so, da brauchte ich dann Überwindung und brauchte ich Zeit dafür, mein neuer Busen zu akzeptieren
Muss
mit
ich
voller
ganz
Narben.
langsam rantasten, um
Genau.
das zu akzeptieren.
Genau, also das hat mir, also dass das kleiner war, das fand ich gut, weil ich hatte vorher große Busen gehabt. Nach den zwei Kindern wurde mein Busen immer größer. Und also das war für mich leichter, kleiner Busen, war angenehmer, aber hätte ich unter anderer Umstände gehabt. Ne? Und ja, wie gesagt, erstmal diese Wundheilung musste ich dann überstehen. Und dann war es gut. Dann musste ich dann noch die Bestrahlung bekommen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel war das? 8 oder 10? Weiß ich nicht. Aber da hatte ich dann mit der Haut Probleme, weil dann fing dann so die Haut wurde angegriffen und musste ich dann den Haut versorgen im unterschiedlichen Bereich. Ich hätte nie gedacht, dass so stark eine Bestrahlung ist. So wurde ich vorne bestrahlt und hinten am Rücken hatte ich Hautprobleme,
Krass.
ne? Und das hätte ich gar nicht gedacht. Wie krass ist das? Auch im Halsbereich hatte ich auch, also war nicht so schön, aber für mich persönlich, weil ich habe dann auch andere Fälle gehört, für mich war das nie so schlimm wie Chemo. Aber war auch nicht schön.
Wie lange ging dann die Bestrahlung?
Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube so 8 oder 10 Mal irgendwie so. Und jetzt weiß ich nicht, ob jede Woche, kann ich nicht mehr erinnern.
Okay.
Aber irgendwie so. Ich glaube jede Woche einmal.
Das ist jetzt auch schon alles eine Weile her. Also, wie lange ist das jetzt her und wie ist es jetzt überhaupt? Wie ist es jetzt weitergegangen? Ist was davon übrig geblieben? Musst du noch mal zur Kontrolle? Wie ist es jetzt?
Ja, jetzt, also seit dem, nach der Bestrahlung habe ich dann Tablette bekommen, weil meine Krebs ernährt sich mit Hormonen oder wächst oder wie soll ich das sagen. Und mit dieser Tablette wird die Hormone unterdrückt. Also eigentlich schon durch Chemo wurde ich dann in Wechseljahre gestellt. Und dann haben sie dann mich, also mir erraten, meine Eierstöcke entfernen. Und dann habe ich das auch erstmal so überlegt, sag mal so ein halbes Jahr habe ich gebraucht, ob ich dann, hätte ich dann noch zusätzlich ein Medikament bekommen, ob ich das dann ganz lange nehme, was ich dann auch nicht so gut finde, zu viel Tablette zu nehmen, oder dieser, wie heißt das, Eierstöcke entfernen. Ich überlege gerade, ich wurde auch, also nach der Bestrahlung mir empfohlen, in so einer Krebsuntersuchungsstudie teilzunehmen. Da hat man auch ein Medikament getestet, was in Amerika schon erlaubt war. Penelope-Studie nennt sich den. Und das ist speziell für brustkrebserkrankte Frauen. So ein Fall wie mir, so metastasierte. Und da haben sie gesagt, das ist für mich auch eine Chance, noch mehr von dieser Krankheit wegzukommen. Ne? Mhm. Und da habe ich auch teilgenommen. Ein Jahr musste man dieses Medikament nehmen. Ja, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich dieses Medikament bekommen habe, ja, genau, oder Placebo.
Ja, ja.
Ich habe aber positiv gereicht und sage, ich habe bestimmt den richtigen bekommen.
Und wenn, dann wird das Placebo dann auch.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist jetzt dieser andere Medikament für den Krebs, den muss ich insgesamt 10 Jahre nehmen. Und dann zähle ich nach 10 Jahren geheilt. So, so sieht das aktuell aus. Und dann gehe ich jedes Jahr einmal so Mammographie und einmal wird dann auch Ultraschall gemacht, also so jährlich, dann gehe ich nicht mehr zur Kontrolle.
Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt wiederkommt, oder ist es jetzt unwahrscheinlicher?
Besteht die Möglichkeit, dass es wiederkommt. Gibt es ja auch, wie gesagt, Brustkrebs, so viele unterschiedliche Brustkrebs, und gibt es zum Beispiel langsam wachsende, gibt es schnell wachsende, gibt es so mittelmäßig, das und meiner ist langsam wachsende Krebs, also das bedeutet, dass die böse Krebszellen, die verstecken sie sich ganz lange, mehrere Jahre irgendwo, und dann auf einmal nach 7 Jahren sagen, so, jetzt komme ich raus.
Ah, okay.
No? Also das besteht die Möglichkeit,
ja,
bis zum Schluss. Deswegen sagen sie, erstmal war früher auch 5 Jahre lang, musste man den, und dann wurde er geheilt und dann im 7. Jahr kam raus, und jetzt haben sie geändert vor ein paar Jahren auf 10 Jahre, dass die Möglichkeit besteht, aber bei mir nicht, weil ich bin so positiv eingestellt und ich habe auch keine Angst zum Arzt gehen und so zu Kontrolle machen, weil ich so positiv eingestellt ist und ich glaube, ich werde nie wieder bekommen.
Das hoffen wir alle.
Obwohl, laut Ärzte, ich bin so Krebsrisiko wie eine Raucher.
Oh. Also erhöhtes Krebsrisiko.
Genau.
Aber was man auch nicht vergessen darf, das ist ja, klingt für mich wie eine chronische Erkrankung. Also so ganz weg ist es nie.
Ist auch chronische Erkrankung.
Es ist da, und du hast ja auch Nachfolgen oder Nachwirkungen von der Behandlung. Ne?
Ja.
Du hast auch erzählt, dieses chronische Fatigue-Syndrom, dass du das auch bekommen hast.
Ja.
Auch durch die Behandlung, nehme ich mal an. Oder vielleicht war es eine Wechselwirkung aus Erkrankung und Behandlung, was nachfolgt. Aber was man nicht sieht, das kann man nicht anfassen.
Ja.
Was würdest du dir von deinem Umfeld wünschen? Weil es ist ja nicht weg. Aber soll man es ignorieren? Soll man auf dich eingehen? Also ich wüsste nicht, wie man...
Meinst du jetzt aktuell oder als Erkrankter?
Nee, jetzt also aktuell, weil das ist ja immer noch da, ne? Aber du hast ja gesagt, wenn man es nicht sieht, vergessen es irgendwie alle, und das findest du irgendwie blöd.
Ja, also meiner ist jetzt schon ein paar Jahre, also 2015 wurde erkannt. 2016 wurde ich ja operiert. Und dann hatte ich noch 2016 dann, also erst in Tablette. Also wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Jetzt würde ich dann einfach so normaler Mensch, also ich fühle mich jetzt nicht krank, ne? Mhm. Also und Fatigue habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, natürlich, wenn so grau wie heute, da habe ich dann, bin ich auch müde oder man hat man auch so Tage, so Depressivtage, aber ich glaube, das ist nichts mehr damit zu tun, mit Krebserkrankungen. Mhm. Einzige so, dass ich jetzt im Wechseljahre gestellt wurde und im Wechseljahre ticken wir sowieso anders wie die Teenies, ne? Also,
das stimmt. Wer wird nochmal Teenager, die Frau?
Ja, genau. Also wie gesagt, vielleicht damit hat zu tun, dass man mal anders launig sind und so, ne? Mhm. Aber ich würde jetzt nicht mehr so. Oder man gibt so Tage, wo man mehr müde ist und manchmal fühle ich mich so hundemüde, aber ich glaube nicht mehr, dass damit zu tun hat. Mhm. Also eher, dass ich so nach Tages oder wie man dann die, davor die Tage war. Mhm. Also jetzt aktuell würde ich nicht mehr als Kranke oder so.
Also du willst nicht mehr als Kranke behandelt werden, aber du möchtest auch nicht, dass man komplett vergisst, dass es Tage gibt, wo du...
Ja, dann möchte ich einfach, wo, wenn mir, zum Beispiel, ich kriege ja, also wo meine OP-Stelle sind, ne, an der Seite, so an der Lymphebereich, da habe ich ja schon Beschwerde oder manchmal habe ich so mit Wasserprobleme, ich kriege ja immer noch Lymphdrainagen, das würde ich lebenslang bekommen müssen. Aber dann gibt es so Tage, wo man schneller schlapper ist oder so, weil die Kraft irgendwie ist nicht so, ne? Also ich sag mal, ich bin seit meiner Erkrankung nicht mehr so belastbar wie früher. Hm. Ich bin nicht mehr so stark geworden, wie früher war. Und das ist ein bisschen Verständnis von Familie, dass man nicht so belastbar ist und kein Vorwurf, wenn man irgendwie nicht so hinkriegt. Oder was ich so festgestellt habe, früher war ich viel schneller, heute dauert mal, sag ich mal, Badezimmer doppelt so lang wie früher, ne? Ja. Und das muss man auch, für mich ist das auch ärgerlich und das nervt mich dann, dass ich so lange brauche. Aber das muss wahrscheinlich einfach sagen, dann ist halt eben so.
Einfach akzeptieren.
Also ich bin jetzt schon so weit, obwohl es hat gedauert, aber ich bin jetzt so weit, dass ich dann so sage, dann ist halt eben so.
Ja, bringt ja auch nichts, einem Ideal hinterher zu rennen, was du einfach nicht mehr erfüllen kannst, weil sich das halt verändert hat und du dich verändert hast. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ohne meine Erkrankung, ich sag mal, wir werden trotzdem älter, ne? Und die Körper verändert sich und je älter ist, natürlich, dann kann man nicht mehr so wie als 20-Jähriger rumhüpfen.
Ne? Nein, nein, natürlich nicht. Was würdest du gern den Zuhörern zum Schluss mitgeben auf dem Weg?
Also, bei mir hat gut geholfen, aber ich, ja klar, jeder tickt ein bisschen anders, aber ich finde, wenn man nicht sich in so eine Schneckenhäuschen reinzieht und oh, ich bin krank und das soll keiner mitkriegen, sondern einfach Hilfe annehmen, Hilfe rufen, helf mir, ich kann das nicht, ruhig trauen und ja, positiv denken. Mhm. Also gar nicht so sich dann so sehr reinsteigen und beim Schlechtesten so wirklich positiv denken und was schön ist und gut ist, dann machen und essen und ja.
Also die schönen Seiten des Lebens sehen und nicht immer die schlechten, weil die schlechten kommen.
Ja, ich sag mal so, ist schon schwierig, wenn man gerade schlecht geht, aber trotz zwischendurch gibt es so Tage, wo man nicht so schlecht geht und dann versuchen, was Schönes machen, ne?
Okay, danke dir. Danke für das schöne Gespräch. Doch, das war sehr, sehr erkenntnisreich. Ich denke, viele können sich daraus was rausziehen, viele Impulse. Aber ich will dich natürlich nicht aus dem Tante-Emma-Laden entlassen, ohne dass ich dir was gebe. Ich bin ein sehr gut eingerichteter Tante-Emma-Laden. Ich habe so eine Mary Poppins-Harry Potter-Tasche, wo ich endlos viele Sachen rausziehen kann. Habe natürlich auch Bioprodukte, aber natürlich auch Bücher und alles Mögliche. Was kann ich dir denn mitgeben zum Schluss aus dem Tante-Emma-Laden?
Keine Ahnung.
Guck dich erstmal um.
Ja, was, irgendwas Wellnessmäßiges.
Wellnessmäßiges, habe ich. Natürlich gut duftende Sachen und wärmende Sachen kriegst du.
Freue mich schon.
Vielleicht noch mit einer Massage oder sowas.
Oh, das immer.
Oh, okay.
Das nehme ich
gerne. Kann ich arrangieren, ich habe auch ein Hinterzimmer.
Also ein Masseur stehen.
Ein Masseur da stehen und sehr gemütlich eingerichtet mit sehr schönem Licht.
Ah,
okay. Schön. Wenn du fertig bist, sag mir Bescheid. Ich gehe dann auch da nochmal hin.
Okay,
ich verabschiede mich dann für meine Zuhörer. Dann bis zum nächsten Mal und danke dir nochmal für das schöne Gespräch.
Tschüss. Ja, gerne. Tschüss.